Werte Hörer, herzlich willkommen zum Wochenrückblick. Das Jahr geht spannend weiter. In dieser Woche haben wir erneut auf die Bauernproteste in Deutschland geschaut. Außerdem betrachteten wir die Gesellschaftsentwicklung in Finnland, die Parteigründung der Werteunion und vieles andere. Mein Name ist Robert Meyer und ich lade Sie ein zu einer knappen Stunde Kontrafunk mit ausgewählten Beiträgen aus Kontrafunk Aktuell an diesem 20. Januar. In Warschau gab es letzte Woche Proteste von Zehntausenden gegen die neue polnische Regierung. Anlass war zwar eine Demonstration, die sich gegen den Umbau der öffentlich-rechtlichen Medien richtete, die Unzufriedenheit mit dem Vorgehen der neuen Regierung ist aber wesentlich größer. Welche turbulente Zeit Polen bevorstehen könnte, das diskutierten wir mit der polnischen Journalistin Aleksandra Rybinska.
Die Wahlen, die ja die Bürgerplattform nicht gewonnen hat, aber arithmetisch natürlich konnte sie eine Koalition mit der Polska 2050 und mit der Bauernpartei formieren. Na, sie sah sich mit einer schwierigen Situation konfrontiert, diese neue Regierungskoalition, da ja der Präsident, der ja in Direktwahlen gewählt wird, weiterhin bis 2025 im Amt bleiben wird und er aus dem Lager der Recht und Gerechtigkeit entstammt, hat er natürlich ein Vetorecht. Und es gibt, was die Medien anbetrifft, einen nationalen Medienrat. Es gibt entsprechende Mediengesetze, die es nicht erlauben, ohne eine neue Gesetzesvorlage vorzubringen und die zu wählen im Parlament, die dort durchzupuschen. Und dagegen könnte der Präsident sein Veto einlegen. Und das hat den neuen alten Premierminister Donald Tusk wohl nicht sehr gefallen. Und er hat beschlossen, sowohl den Präsidenten sein Vetorecht als auch die Mediengesetze zu ignorieren. Die Bürgerplattform hat in eine Resolution im Parlament abgestimmt. Wie Sie wissen, eine Resolution hat keinerlei Rechtsfolgen. Das ist einfach nur ein Dokument, in dem das Parlament seinen Willen ausdrückt und sagt, wir möchten, dass dies und das passiert. Und aufgrund dieser Resolution sind dann anschließend Personen in das öffentlich-rechtliche Fernsehen eingedrungen, mit bewaffneten Wachmännern, von denen begleitet, und haben diese Medien mit Gewalt übernommen. Es ist kein neues Mediengesetz entstanden, es ist nicht rechtens, was übrigens auch die Gerichte bestätigt haben, die sich geweigert haben, die innerhalb von 107 Minuten gewählten 9 Vorstände in dieses Gerichtsregister einzutragen, da die Übernahme der öffentlich-rechtlichen Medien illegal erfolgt ist. Diese zwei Politiker, die er 2015 begnadigt hat, das sind zwei Politiker der Recht und Gerechtigkeit, die haben das Antikorruptionsbüro, das polnische, geschaffen. Also sie wurden eigentlich dafür verurteilt, dass während sie dieses Korruptionsbüro geführt haben, ein Agent dieses Antikorruptionsbüros, eben ein Politiker, der Geld entgegengenommen hat, aufgenommen haben, aber nicht draußen, sondern in einem Hotelzimmer. Und das ist ihnen zur Last gelegt worden und dafür sind sie verurteilt worden. Normalerweise gäbe es dafür eine Geldstrafe. Aber wie Sie wissen, in Polen ist ein Streit, auch im Rechtssystem. Die Reformen der Recht und Gerechtigkeit haben nicht allen Richtern gefallen. Es hat sich ein Richter gefunden, der sie zu 3 Jahren Haft verurteilt hat, dafür. Und dafür hat sie der Präsident begnadigt. Und diese Begnadigung hat die neue Regierung beschlossen, ebenfalls zu ignorieren, da diese beiden Politiker der Recht und Gerechtigkeit natürlich auch zur Verurteilung von vielen Politikern oder Geschäftsmännern, die mit der Bürgerplattform verbunden waren, geführt haben. Es ist also eine Form von politischer Rache. Und diese beiden Politiker haben beschlossen, im Präsidentenpalast zu verweilen, weil sie natürlich erwartet haben, dass man versuchen wird, sie einfach brutal zu verhaften. Und der Präsident hatte ein Treffen mit einer der weißrussischen Oppositionellen, Tichanouska, und musste weg. Er musste mit seiner Limousine irgendwo hinfahren und die waren dann allein, die beiden Politiker, im Präsidentenpalast. Und da ist die Polizei eingedrungen in diesen Präsidentenpalast und hat sie da rausgezerrt. Und der Präsident, als er davon erfahren hat, versuchte er, zu dem Präsidentenpalast zurückzukehren. Aber ein Stadtbus, ein Bus, der ganz normal des öffentlichen Verkehrs, hat ihm die Ausfahrt aus diesem Ort versperrt, wo er mit Tichanouska zusammengetroffen ist. Und er konnte nicht weiterfahren. Offensichtlich war das eine sehr konzentrierte Aktion. Wie hat die Regierung gewusst, wo die beiden Politiker sind und dass der Präsident nicht da ist? Also sie hat es gewusst, weil offensichtlich wurde er abgehört. die Anhänger der Recht und Gerechtigkeit, die für sie gestimmt haben, es waren ja über 7 Millionen Polen, sind natürlich vollkommen entsetzt. Also man beachtet die Verfassung nicht, man beachtet Recht und Gesetz nicht, man schert sich nicht um Gesetzesvorlagen. Im Augenblick wissen wir nicht so recht, wozu das Parlament gut ist. Der Parlamentsvorsitzende, Herr Szymon-Hołowni, hat übrigens auch die ganzen Parlamentssitzungen ausgesetzt, weil er natürlich nicht möchte, dass dort diese Dinge besprochen werden. Wir haben dann auch den Generalstaatsanwalt und Justizminister, der eingedrungen ist in die Staatsanwaltschaft und versucht hat, sie zu übernehmen. Unter anderem wahrscheinlich deswegen, weil dort die Akten lagern von diesen ganzen illegalen Aktionen, unter anderem in den öffentlich-rechtlichen Medien, denn das ist alles bei der Staatsanwaltschaft gelandet und dafür stehen hohe Gefängnisstrafen für solche Missachtung von Recht und Gesetz. Wir haben also Richter, die jetzt dagegen sind, Richter, die dafür sind. Wir haben Rechtsexperten, die sagen, das eine Recht, wir haben einen Rechtsdualismus. Wir haben ein völlig polarisiertes, zerstrittenes Land und wir haben eine Verfassungskrise, da die Verfassung praktisch ausgesetzt wurde. Und das ist die Situation in einer kurzen Zusammenfassung.
Der Unternehmer und Baumaschinenverkäufer Werner Haller kalkulierte für uns, wie viel Material für einen Windpark mit 39 Windrädern von jeweils 285 Metern Höhe vonnöten wäre. Der zukünftig größte Windpark Deutschlands soll nun im baden-württembergischen Altdorfer Wald gebaut werden. Welche Anlagen sind dort geplant?
Die Terra-Gruppe aus Ulm, wo hier jetzt das durchziehen will, mit 39 Anlagen, will hier zum Beispiel die Vesta 172-7,2 MW bauen. Das heißt, es ist nichts anderes wie eine sogenannte Schwachwindanlage, Turmhöhe 199, 285 Meter komplett in der Höhe mit den Rotors. Hier wird also eine Schwachwindanlage gebaut, das sagt man schon von vornherein, das spricht nicht für ein Windgebiet. Da wird der größte Flügel genommen und die größte Höhe, dass das Ding sich überhaupt dreht. Der Witz an der Anlage ist, im technischen Datenblatt von 3 Meter pro Sekunde schaltet die Anlage ein, dass sie sich überhaupt einmal dreht. Damals in Waldburg wurde von 2008 bis 2013 eine Wetterstation, hat dort die Messungen durchgeführt, mal unabhängig. Da hat noch niemand gewusst, dass die Windräder kommen und kam hier auf Windgeschwindigkeiten pro Jahr im Durchschnitt auf 2,59. Und bis zu 2,22. Das wurde hier alles hinterlegt. Das heißt, die war also diese 5-Jahr-Messungen von einer Wetterstation hier nachweislich unter diesen 3 Metern. Die Anlage schaltet bei 3 Meter ein. Das heißt im Endeffekt, die beste Leistung wird so bei 6 bis 7 Meter sein. Ich persönlich verstehe das nicht, wie sowas stattfinden kann. Der Winter hat einen richtigen Standort, wo Wind ist wie im Norden, bin ich voll dafür. Im Süden haben wir halt ein Problem. Darum gibt es jetzt diese Schwachwindanlage. Und diese hat zum Beispiel eine Rotorfläche, also überstrichene Fläche, von 2,4 Hektar. Eine normale Anlage hat 1,5 Hektar. Da sieht man doch, wie krank das System ist. Das heißt, die bauen jetzt Anlage auf 285 Meter komplett hin und auf 2,4 Hektar, dass sich das ganze Ding überhaupt noch dreht und sie denken, da kommt Ergebnis raus. Geht eigentlich nur, weil die EEG-Umlage dementsprechend hoch ist. Wägebau in der solche Großanlage gibt ja viel mehr Transporte wie bei einer kleineren Anlage. Das heißt, bei der technischen Startblatt von dieser festen Anlage muss man sehen, die Anlage müsse 700 Meter Abstand zueinander haben, weil sonst haben sie das Problem, dass sich gegenseitig im Wind die Leistung runtergeht. Das heißt also, wir haben hier 27 Kilometer bei uns im Altdorfer Wald drin, wo man den Wägebau machen muss. Und die Anlage selber braucht die 0,6 Hektar, die braucht 1 Hektar im Wald, wo ein Loch geschlagen wird, wo man dementsprechend auch mit Kies verfestigen muss. Das heißt, es wird ungefähr 70 cm eingebracht, dann wird es stark verdichtet auf 50 cm, dass jeder Schwertransport definitiv bei jedem Wetter reinfahren kann. Darum kommen wir auf diese 500.000 Tonnen Kies, 0,45er Kies, wo sie da dazu benötigen, ist jederzeit nachberechenbar. Wenn sie 500.000 Tonnen Kies reinbringen, das schwer verdichtet, der Boden, der ist hin und das Kies bleibt auch drin, weil das Kies eigentlich bei der ganzen Anlage finanziell gar kein großer Bereich spielt. So Kies 0,45er kostet nicht alles, aber auf diese Konstellation Geld möchte ich jetzt da nicht mal eingehen, weil das sind 350 bis 390 Millionen für diese 39 Anlage. Aber diesen Wegebau zu machen, ist finanziell eigentlich eine billige Nummer. Also für solche Großanlagen müssen sie ein extrem gutes Fundament haben, weil sie haben eine Mordshebelwirkung. So ein Fundament ist im Schnitt entweder 30 auf 4 Meter oder 24 auf 6 Meter. Das wird ausgraben natürlich und da brauchen Sie als Gegengewicht 1500 Kubik Beton, entspricht 3600 Tonnen. Unter Umständen, das wird im Minimum sein für alle Anlagen, müssen Sie Kieferbohrungen noch machen. Das heißt, da wurden Bohrpfähle angefertigt. Solche Bohrpfähle können 15 bis 20, 25 Meter nach unten gehen, weil das ist dann die Verzahnung. Muss nicht überall sein, je nach Untergrund. Das seht ihr, wenn Sie alles rausdangen haben, den Boden, dann läuft da ein Gutachter durch und sagt, halt, der Boden ist hier tragfähig, dann muss man das auch noch machen. Bei einer alten Kleinanlage waren das vielleicht 1000 Kubik, bei dieser Großanlage sind wir bei 1500 Kubik. Und wenn Sie bei 39 Anlagen, wie bei uns, der größte Windpark Baden-Württemberg hier kommen sollte, mit einer ganz schwachen Leistung wohlgemerkt, es wird reingefahren, das meiste mit 4 Achsen, also 7,5 Tonnen. Und dann können Sie mal ganz schnell rechnen, dass das rein und raus 50.600 Fahrten sind durch unsere Dörfer. Entschuldigung, was ich noch nachsetzen will, diese 500.000 Wegebau sind 47.600 Fahrten durch unsere Dörfer.
Mit der Schriftstellerin Beyle Ratut warfen wir einen Blick nach Finnland. Nach dem Ausscheiden der Young Global Leader Absolventin Sanna Marin gibt es dort seit wenigen Monaten eine neue Regierung. Doch die gebürtige Finnin sieht das Land durch Großkonzerne und woke Medien nachhaltig negativ verändert. Warum wurde Sanna Marin nicht wiedergewählt?
Das ist eine schwierige Frage, die ich so gar nicht beantworten kann, weil aus meiner Sicht es heutzutage eigentlich gar keine große Rolle mehr spielt, wer gewählt wird oder wer nicht, weil bestimmte Programme ohnehin realisiert werden, egal wer dort an der Macht sitzt oder nicht. Von daher denke ich, ist es eigentlich völlig unerheblich, ob Sanna Marin noch an der Macht geblieben wäre oder nicht. Gerade in Finnland kann man die Veränderungen, die wir wohl überall in Europa beobachten, sicherlich mit besonderer Deutlichkeit sehen, weil das Land so weit ab von Europa ist, also so sehr weit im Norden und eigentlich oft eine isolierte Stellung hatte. Und Finnland war ja ein sehr armes Land und hat nicht besonders viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und war immer ein Spielball anderer Mächte. Und vor 50 Jahren noch sah Finnland ganz anders aus. Und jetzt hat natürlich auch in Finnland die Globalisierung Einzug gehalten. Und die Folgen sind jetzt in kurzer Zeit sehr deutlich geworden, während man das natürlich in Deutschland oder in Frankreich so gar nicht in aller Deutlichkeit beobachten kann, weil die Länder einfach so groß und bevölkerungsreich sind. In Finnland hat es zum Beispiel eine sehr starke Landflucht gegeben. Die Folgen sehen wir auch heute in besonderer Deutlichkeit, dass auf dem Land so gut wie keiner mehr lebt und alle in den Städten sind. Und die psychischen Folgen vor allem, also durch diese unglaubliche Entwurzelung, die sind natürlich auch enorm. Also auf jeden Fall war das Land früher überall besiedelt. Es gab im Gegensatz zu Deutschland oder anderen Ländern auf dem Land überall Häuser, in denen Menschen gelebt haben. Man musste sich nicht ansiedeln in kleinen Dörfern oder konzentrierten Bereichen, sondern man konnte mitten im Wald ein Haus haben. Und das ist eigentlich heutzutage auch noch so. Aber man hat den Menschen gesagt, auf dem Land ist ja gar nichts. Geht doch in die Städte, da ist alles, da habt ihr alle Möglichkeiten. Und deswegen haben die Leute das Land verlassen und sind in die Städte gezogen. Wir hatten bis vor kurzem zum Beispiel auch hier eine Dorfschule, die hat vor 2-3 Jahren geschlossen. Meine Kinder waren also noch in dieser Dorfschule. Früher war das gang und gäbe in Finnland. Überall gab es diese Kleinschulen. Die sind natürlich jetzt alle geschlossen worden, nach und nach. Ein paar gibt es vielleicht noch, aber das Schicksal ist, glaube ich, besiegelt. Und jetzt werden die Kinder alle in riesige Schulen gedrängt. Ja, also in Finnland gibt es inzwischen Schulen mit 1000 Schülern. Das gab es ja früher gar nicht. Natürlich für ein Volk, das ein bisschen schüchtern und spröde ist und ein bisschen auf Abstand geht, ist natürlich es ein bisschen absurd, dass man gerade Kinder dann auf engstem Raum zusammenfärcht, wenn es Jahrhunderte ganz anders war.
Auch einer der weltweit einflussreichsten Vermögensverwalter, BlackRock, hat großen Einfluss in Finnland.
Also BlackRock hat ja kürzlich auch eine Filiale in Finnland eröffnet, was man wohl als Signal bewerten kann, dass das Geld jetzt auch in Finnland durchmarschieren wird. Und man kann es einfach daran erkennen, dass überall dieselben Produkte angeboten werden. Also es gibt manchmal so Inseln, wo man von kleinen finnischen Handwerkern noch etwas kaufen kann. Aber die meisten Produkte sind überall gleich, ob sie nun in Rovaniemi oder in Helsinki sind. Sie können dasselbe kaufen, was man auch in Frankfurt oder in Madrid bekommt. Ich glaube, das Gefährlichste an der Globalisierung ist einfach auch die Aufgabe der Kontrolle über die eigenen Ressourcen. Also zum Beispiel haben ja Finnen früher ihren eigenen Wald gepflegt. Und das ist etwas völlig anderes, als wenn eine Kapitalgesellschaft aus dem Ausland kommt und den Wald pflegt. Wir haben zum Beispiel ganz in der Nähe einen kleinen See und da gab es so einen schönen kleinen Pfad durch den Wald zum See runter. Und jetzt wurde dort der Wald gefällt und dann gehen riesige Maschinen durch den Wald und der ganze Pfad ist verschwunden. Sie können da auch gar nicht mehr laufen. Wenn natürlich ein Finne dort lebt und seinen eigenen Wald pflegt, dann geht er so natürlich mit seinem Wald gar nicht um, weil er ja dort lebt. Und ich denke, an diesem Beispiel sieht man auch sehr deutlich den Unterschied zwischen einer globalistischen Perspektive und einer Perspektive, die sich am konkreten Leben vor Ort orientiert. In Finnland zeichnet sich das in vielen Bereichen ab. Zum Beispiel hatte es einen Versuch gegeben, die Wasserversorgung in Jyväskylä zu privatisieren, das Wassermonopol. Oder Stromnetze wurden tatsächlich auch schon verkauft und sind dann in privaten Händen oder auch Kraftwerke oder der Düngemittelhersteller Kemira, der wurde an ein norwegisches Unternehmen verkauft und die einzige, man tut das natürlich aus ökonomischen Gründen, aber der Effekt ist dann immer nur, dass die Preise steigen. Und zum Beispiel bei den Düngemitteln hat es plötzlich nicht mehr gereicht. Ja, also die Mengen sind dann auch gesunken, weil die Düngemittel plötzlich nicht mehr für die Finnen zur Verfügung standen, sondern natürlich auch ins Ausland verkauft wurden. Daran kann man natürlich erkennen, wie gefährlich die Globalisierung auch ist, weil stellen Sie sich vor, die eigene Wasserversorgung ist nicht mehr in der Hand der eigenen Leute, der eigenen Bevölkerung.
Jüngst verglichen Medien und Politik die Proteste der Landwirte in Deutschland mit den Aktionen der sogenannten letzten Generation. Es sei unverständlich, weshalb man den Bauern die Blockade ganzer Städte erlaubt hat, den Protest der Klimakleber hingegen als illegitim verwirft. Zuletzt war der Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratscher sogar der Meinung, es solle umgekehrt sein. Man solle also lieber fürs Klima protestieren als für die Landwirtschaft, da der Klimawandel das wesentlich größere Problem sei. Was Fratscher und andere Kritiker der Bauernproteste übersehen oder ignorieren, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem angemeldeten und zeitlich begrenzten Protest, der umsetzbare Veränderungen in der Realpolitik fordert, und den nicht angemeldeten, zeitlich und räumlich unbegrenzten Störaktionen einer quasi-religiösen Bewegung, die oft mit vorsätzlicher Sachbeschädigung, Verkehrs- und Lebensgefährdung sowie mit einer märtyrerhaften Selbstkasteiung einhergehen. Das Handeln der Klimakleber fußt dabei stets auf der Prämisse, dass das Klima gerettet werden könne und müsse, da sonst die Erde und mit ihr das Überleben der Menschheit gefährdet sei. Zu Rate gezogen werden dafür allerlei Statistiken und Expertenmeinungen, die es jedoch mit dem Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität nicht allzu genau nehmen. Zu den quasi-religiösen Zügen in der Klimafrage befragten wir den Journalisten und Unternehmer Werner Reichel.
Ja, ganz grundsätzlich gibt es ja mal den Begriff der politischen Religion, den der Philosoph und Politologe Erik Vögelin geprägt hat, der schon damals Kommunismus, Faschismus, Nationalsozialismus etc. von religiösen Zügen bei diesen totalitären Ideologien gesprochen hat. Also wenn die Ideologie die Religion verdrängt, wie das ja in Europa der Fall ist, die katholische Kirche oder das Christentum spielt ja in unseren Breiten oder in unserer Gesellschaft kaum noch eine Rolle, hat kaum noch eine Bedeutung, dann füllen Ersatzreligionen respektive Ideologien dieses Vakuum. Und das Klimareligion ist so eine Ersatzreligion, die diese Lehre, die durch den Rückzug der klassischen Religionen entstanden ist. Ich denke, dass sehr viele in der Kirche auf den Zug sozusagen aufgesprungen sind, um nicht ganz bedeutungslos zu werden. Also das ist so ein wechselseitiger Prozess. Also die Richtung des kausalen Zusammenhangs ist da schwer zu diagnostizieren. Wobei eben die Wurzeln dieser Klimareligion, sie sind ja schon jetzt mittlerweile sehr alt, gehen ja Jahrzehnte zurück. Also ich würde so, die Initialzündung war so Anfang der 70er Jahre, als die neuen sozialen Bewegungen groß geworden sind und der Club of Rome seinen Bericht damals veröffentlicht hat und prognostiziert hat, dass zur Jahrtausendwende all unsere Rohstoffe zu Ende gehen werden und es zu einer Katastrophe kommen wird. Also damals hat das ihren Anfang genommen, diese Klimareligion, und mit diesen apokalyptischen Vorstellungen, das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte immer weiterentwickelt. Und bis zur heutigen Ausprägung, mittlerweile würde ich sagen, ist das vor allem in Deutschland und auch in Österreich zur Staatsreligion geworden. Also das ist wirklich so das Zentrum der Klimareligion in den beiden Ländern, wo ja auch die grünen Parteien in den Regierungen sitzen. Eines der wichtigsten und auch der auffälligsten Symbole der Klimareligion ist natürlich das Windrad. Dem Windrad ist auch ein Kapitel in dem Buch, das ich herausgegeben habe, gewidmet. Das ist so das augenfälligste Zeichen, das ja auch wirklich die Landschaft mittlerweile in Deutschland oder auch in Österreich prägt. Das ist auch mit ein Grund, warum man es aufstellt. Also es hat eine ähnliche Funktion wie zum Beispiel der Kirchturm in der katholischen Kirche, respektive das Minarett im Islam. Das sind Zeichen, die einerseits natürlich die Landschaft prägen und dadurch auch verkünden, hier regiert diese Religion bzw. diese Ideologie. Die sind weit sichtbar, sie prägen auch die Landschaft. Das heißt, man kann dann die Landschaft nicht mehr ansehen, ohne dass sie von dieser Ideologie geprägt wird. Diese Windräder drücken der Landschaft ihren Stempel auf. Und die Windräder erinnern ja ein bisschen in Deutschland und in Österreich an die Osterinseln, an die sogenannten Moais, die auch da diese Steinkolosse, von denen eigentlich keiner genau wusste, welche Funktion sie haben, massiv aufgestellt worden sind in großer Zahl und zumindest laut historischen Deutungen auch zum Untergang dieser Kultur dann geführt haben, weil sie sehr viel Ressourcen verbraucht haben und Arbeitszeit. Ähnliches scheint irgendwie auch beim Windrad der Fall zu sein. Also in Deutschland gibt es mittlerweile 30.000 Windräder an Land, die Offshore-Parks sind da gar nicht mitgezählt. Und dass das ein religiöses Symbol ist und weniger eine Technologie, die wirklich den Klimawandel stoppen kann oder die Welt retten kann, kann man schon allein eher daran erkennen, dass trotz dieser Riesenanzahl an Windrädern, die da in die Landschaft gestellt worden sind, sie in keinster Weise in der Lage sind, ein Industrieland wie Deutschland mit ausreichend Energie zu versorgen, noch dazu mit leistbarer Energie. Es war, glaube ich, vor einigen Tagen war es eine sogenannte Dunkelflaute, sprich wenig bis kein Wind, wenig bis keine Sonne, noch dazu ist damals auch Schnee gelegen. Die über 2 Millionen Photovoltaikanlagen haben zum Teil dann auch nicht funktioniert oder konnten keinen Strom liefern. Das heißt, all dieser riesige Aufwand an tausenden Windrädern und Millionen von Photovoltaikanlagen haben nicht einmal 10% des Strombedarfs des Landes decken können. Daran kann man schon erkennen, dass das hauptsächlich einen symbolischen Charakter hat, nicht auf rationalen Grundlagen basiert, diese Politik, die da auf Windräder und Photovoltaikanlagen setzt. Das hat hier also wirklich eine große religiöse Symbolik.
Zu den diesjährigen Landtagswahlen in Deutschland stehen neue politische Organisationen in den Startlöchern. Sarah Wagenknecht durfte sich im Zusammenhang mit der Gründung ihrer Partei BSW bei Markus Lanz gegen allerlei Framing und Unterstellungen wehren. Und die Parteigründung der Werteunion steht ebenfalls bevor. Mit Hans-Georg Maaßen, dem Vorsitzenden der Werteunion, sprachen wir darüber. Maaßen lehnt politische Brandmauern ab, hat sich jedoch auch gegen eine Führungsposition des Finanzexperten Markus Krall ausgesprochen. Warum sollte man zukünftig die Werteunion wählen?
Nun, weil wir zunächst einmal Friedrich Merz mit ins Amt geholfen haben. Wir, beziehungsweise die uns nahestehen oder die bei uns Mitglied sind, Kreisvorsitzende der CDU, hatten seinerzeit den Mitgliederentscheid oder die Mitgliederbefragung initiiert. Und aufgrund dessen ist Merz Parteivorsitzender geworden. Und wir haben das gemacht in der Erwartung, dass Merz eine Politikwende in der CDU vollzieht, dass er eine Personalwende vollzieht, dass die Merkelianer nicht mehr in Führungsfunktion sind und dass es einen Bruch mit der Ära Merkel gibt. All das hat er nicht gemacht, er hat nicht geliefert und wir sind auch überzeugt, er will auch gar nicht liefern, vermutlich auch, weil er zu schwach ist, weil er einfach isoliert ist in dem von Merkelianern eben dominierten Bundesvorstand. Und wenn er jetzt ein Grundsatzprogramm mit Herrn Lindemann vorlegt, das in Teilen vorspiegeln soll, konservativ zu sein, aber gleichzeitig verlautbaren lässt, dass die CDU die Brandmauer gegenüber der SED, die Linke, fallen lassen will, dann zeigt das, wie unglaubhaft seine ganzen Projekte sind. Er will nach rechts blinken und links abbiegen. Und so nehmen wir eben Friedrich Merz und die Merz-Union wahr. Sie hat die Bürger immer wieder enttäuscht. Sie hat sie enttäuscht bei den Wahlen in Berlin, als man Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister gewählt hatte. Man hatte ihn gewählt, weil man nicht mehr rot, tiefrot und grün wollte. Man wollte eine konservative Sicherheitspolitik. Man wollte eine realistische Verkehrspolitik. Und was hat man bekommen? Ein Kai Wegner, der genau die rote und grüne Politik fortsetzt, die eigentlich abgewählt werden sollte. Vor dem Hintergrund sehen wir nicht, dass eine Merz-Union überhaupt noch die Bereitschaft hat zu politischen Veränderungen und die von Merz aufgebaute Brandmauer gegen AfD und gegen rechts und jetzt auch gegen die Werteunion zeigt. Seine Projekte, wenn er sie verwirklichen wollte, kann er nur mit Grün, mit SPD oder jetzt auch mit der SED, die Linke, verwirklichen. Da weiß man genau, da kommt nichts raus. Deswegen werden wir uns von der Merz-Union abspalten. Die Werteunion wird, davon bin ich überzeugt, dass wir die Mehrheit am Samstag bekommen, wird eine eigene Partei werden. Und wir werden dann bei den drei Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen antreten. Wir haben keine Brandmauer. Wir sind der festen Überzeugung, Brandmauern haben in einer Demokratie nichts zu suchen. Wir reden mit allen. Ein Demokrat muss den Anspruch haben, mit allen Menschen zu reden. Egal, ob einem die Nase gefällt oder nicht. Egal, ob die Positionen einem passen oder nicht. Reden muss man mit allen. Zusammenarbeiten ist eine andere Frage. Aber reden muss man mit allen. Schon allein, um das Gegenüber davon zu überzeugen, dass der eigene Standpunkt der richtige ist. Das sollte der Anspruch an jeden Demokraten sein. Eine Brandmauer in einer Demokratie ist aus meiner Sicht undemokratisch. Brandmauern bauen letztendlich nur Ideologen auf, die nicht bereit sind, die Meinung des anderen als gleichwertig anzuerkennen. Die Frage ist, mit wem man zusammenarbeitet. Die Frage ist, mit wem kann man zusammenarbeiten? Da kommt es aus meiner Sicht nicht auf Parteien an, es kommt auch nicht auf Personen an, es kommt auf die Programmatik an. Und ich würde sagen, wir arbeiten mit allen zusammen, die sich für eine Politikwende einsetzen, die unsere liberale und konservative Programmatik unterstützen. Und wenn es die AfD ist, die das machen will, sich auf unsere Position einlässt, dann ist es die AfD. Wenn es die CDU ist, ist es die CDU. Und wenn die SPD mal einen lichten Moment hat und unsere Position richtig findet, dann ist es auch die SPD. Und ich bin auch der festen Überzeugung, das sollte die Grundlage in jeder Demokratie sein, dass man auch mit allen zusammenarbeitet, die die Werte und die politischen Positionen, die man hat, teilen und mit denen man die auch durchsetzen kann. Ich glaube, das ist auch im Interesse der Bürger, dass man Koalitionspartner hat, die die eigene Programmatik unterstützen. Und da kommt es auch nicht auf die Nase an, da kommt es auch nicht auf den sozialen oder bildungsmäßigen Hintergrund der Parteifunktionäre oder der Politiker an. Ich habe 1997 ein umfangreiches Buch geschrieben, das heißt Rückführung und Rückübernahme. Den Begriff Rückführung habe ich als Ausländerrechtler immer verwendet. Und Rückführung heißt, dass Ausländer, die sich in Deutschland nicht rechtmäßig aufhalten, freiwillig und wenn sie das nicht tun, dann eben durch Abschiebung in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Das ist rechtlich geboten, das sieht das deutsche Ausländerrecht vor. Und ich werfe der Bundesregierung und den Landesregierungen, die für den Vollzug des Ausländerrechts zuständig sind, den werfe ich vor, dass diese Regelungen nicht angewandt werden. Vor dem Hintergrund ist es aus meiner Sicht notwendig, dass eine öffentliche Diskussion über die Rückführung von Ausländern, die sich nicht rechtmäßig in Deutschland aufhalten, geführt wird.
Der Präsident des Deutschen Jagdverbands, Helmut Dammann-Tamke, berichtete uns über die Solidarität der Jäger mit den Bauernprotesten und über Forderungen der Jäger an die Politik.
Wir haben uns als deutsche Jägerschaft natürlich solidarisch erklärt, weil im Zuge des auf die Anliegen der Bauern zugehen, kam doch heraus, dass es wesentlich mehr ist als nur Kfz-Steuer, nur Agrardiesel. Es ist relativ gut umschrieben damit, dass dieses berühmte Fass zum Überlaufen gebracht wurde. Wir kamen natürlich auch aus unserer eigenen Mitgliedschaft heraus unter Druck dahingehend, Solidarität zu zeigen. Warum? Weil das Jagdrecht ist ans Eigentumsrecht gebunden. Also jeder Quadratmeter freiliegender Landschaft in Deutschland, da liegt das Eigentumsrecht, Jagdrecht drauf. Und das gehört eben Landwirten oder Waldbesitzern. Und von daher war es schon ein Akt der Solidarität, dass wir gesagt haben, wir unterstützen euch, weil auch wir sehen, dass im ländlichen Raum es Themen gibt, die nicht ausreichend Berücksichtigung finden. Es ist richtig, die Probleme haben sich in den vergangenen Jahren aufgestaut. Wenn ich jetzt mal aus rein fachlicher Sicht Landwirtschaft betrachte, dann sage ich Ihnen, ich habe ja seit 1,5 Jahren meinen Betrieb an meinen Junior abgegeben. Es war noch nie so schwer für die junge Generation, ja zu einer Betriebsübernahme zu sagen. Warum? Weil die Planbarkeit, die Rahmenbedingungen sind nicht mehr gegeben. Wenn Sie heute als Landwirt einen Stall bauen, dann müssen Sie den auf 20, 25 Jahre abschreiben. Aber theoretisch kann es Ihnen passieren, dass durch Gesetzgebung bzw. Klagen die Form der Tierhaltung, die Sie in diesem Stall betreiben, dann nach wenigen Jahren wieder ausgehebelt wird. Und man hat versucht, diesen Konflikt zu lösen, indem man unter der Borchardt-Kommission viele gesellschaftliche Gruppen zusammengeholt hat. Da waren auch Fachfremde dabei, also ich sage mal Verbraucherschutzorganisationen und dergleichen. Und man wollte einen gesellschaftlichen Konsens zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung in Deutschland zu kommen. Diese Kommission hat so etwa nach meiner Wahrnehmung 1,5 Jahre getagt, hat einen Abschlussbericht vorgelegt. Und dieser Abschlussbericht hat klare Botschaften ergeben, dahingehend, dass die Landwirtschaft selbst überfordert sei, wenn sie diesen Umbau ihrer vorhandenen Stelle hin zu gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung, Stichwort beispielsweise Wintergarten, also Außenreizklima, da wäre die Landwirtschaft mit überfordert und deshalb, weil man ja auch in einem offenen Markt, in einem Weltmarkt produziert, müsste dieser Umbau mit öffentlichen Mitteln ganz maßgeblich gefördert werden. Die Kommission, in der auch Betriebswirtschaftler waren, hat ausgerechnet 4 bis 5 Milliarden Euro über etliche Jahre, um diesen Umbau zu vollziehen. Diese Bundesregierung hat zwar im Wahlkampf die Ergebnisse der Borchardt-Kommission, wie alle Fraktionen im Deutschen Bundestag, das war in der letzten Wahlperiode schon, begrüßt. Aber als es dann konkret wurde und ans Geld ging, hat diese Bundesregierung 1 Milliarde für die ganze Wahlperiode zur Verfügung gestellt. Also nur ein Bruchteil. Und insofern, die junge Generation der Landwirte, die heute vor der Entscheidung stehen, einen Betrieb zu übernehmen, haben einfach keine Planungssicherheit und fühlen sich durch unterschiedlichste Anforderungen immer mehr an die Wand gedrückt und gleichzeitig sehen sie keine Hilfe und keine Planungssicherheit. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt dafür.
Wie steht es um das Wild im Wald?
Um für die Zukunft sichere und halbwegs klimastabile Wälder aufzubauen, müssen wir auf Mischwälder gehen, also Nadelbäume und Laubbäume. Und das Wild hat eine unterschiedliche Präferenz im Nahrungsverhalten in Bezug auf Laubbäume und Nadelbäume. Und wenn Sie dann die Laubbäume verstärkt in diese Bestände hineinbringen müssen, sind das natürlich Leckerbissen fürs Wild. Deshalb ist der Umbau bei überhöhten Wildbeständen entweder in Frage gestellt oder er muss mit wesentlichen Schutzmaßnahmen begleitet werden. Und an dieser Linie entzündet sich dieser Konflikt, dass wir im Ziel dahin kommen müssen, klimastabile Wälder aufzubauen. Darüber besteht absoluter Konsens, wobei auch zur Wahrheit gehört, dass Forstwissenschaftler im Moment empfehlen, für einen Waldbauern, der neue Bäume pflanzen will, nehmen Sie einen breiten Mix, nehmen Sie vielleicht auch eine Zeder aus dem Mittelmeerraum, weil niemand weiß, mit welchen klimatischen Umständen sich dieser Baum, den Sie heute pflanzen, in 100 Jahren auseinandersetzen muss. Das können wir versuchen zu prognostizieren, aber genau weiß es niemand. Und deshalb heißt es breiter Mix, um Risiko zu streuen.
Mit dem Soziologen Markus Klöckner ging es um Demokratie und Diffamierung. In seinem Band Umstritten, ein journalistisches Gütesiegel, lässt er jene zu Wort kommen, die in den großen Medien als umstritten gelten.
Wir haben es mit dem Phänomen zu tun, dass in den Medien der Begriff umstritten hochgradig weltanschaulich kontaminiert verwendet wird. Das heißt nicht im Sinne einer relativ wertfreien Anlegung, sondern stark ideologisch kontaminiert. Und das ist ein großes Problem im Journalismus unserer Zeit, denn so wird einfach Stimmung geschürt gegen Personen, die eine unliebsame Meinung vertreten. Und das ist eben auch der Aufhänger für das Buch. Wenn wir nüchtern auf den Begriff umstritten schauen und nüchtern uns anschauen, wie Journalismus in diesem Fall eigentlich sein sollte, müssten wir sagen, ja, es gibt einen kleinen, engen Korridor, wo Journalisten in Berichten, die ja möglichst wertneutral sein sollten, diesen Begriff verwenden können, wenn es um eine Einordnung geht, die so aussieht, dass man einfach den Lesern oder den Hörern oder den Fernsehzuschauern eine Information auf den Weg mitgeben möchte über eine Person, die sie nicht kennen. In diesem engen Korridor kann man den Begriff umstritten als werdendes Adjektiv durchaus verwenden, aber genau das passiert heute eben nicht. Dieser Begriff wird auf eine Art und Weise verwendet, dass wir sagen können, es wird versucht, Stimmung zu schüren gegen Personen, die eine vom Mainstream abweichende Meinung vertreten. Und bei Lichte betrachtet müssten wir sagen, wenn der Journalismus konsequent wäre, müsste er eigentlich immer den Begriff umstritten verwenden, denn alle sind mehr oder weniger umstritten, die in den Medien vorkommen oder zumindest die meisten. Aber genau das geschieht nicht. Der Bundeskanzler oder Baerbock zum Beispiel, die werden nicht ständig mit dem Stempel umstritten versehen, sondern es sind dann eben Personen, die sich schon angeführt haben, wie Ulrike Gero oder auch Patrick Barb, aber auch Daniele Ganser, Professor Homburg und so weiter. Und das hat eben die Absicht, die dahinter steht, möchte sozusagen dafür sorgen, dass Personen einfach abgewertet werden im öffentlichen Diskurs. Man könnte jetzt zum Beispiel auf lokaljournalistischer Ebene, sagen wir mal, es gibt ein Verfahren gegen einen Arzt, der eine alternative Heilmethode angeblich für Krebs entwickelt hat, aber mehrere Menschen sind gestorben und die Methode ist tatsächlich auch ein großes Problem und er steht jetzt vor Gericht und als Journalist will ich jetzt einordnen, will den Lesern, die diesen Arzt nicht kennen, noch nie etwas von ihm gehört haben und dann könnte ich diesen Begriff verwenden, aber auch hier muss ich sagen, warum den Lesern sagen, quasi was sie denken sollen. Ich kann als Journalist einfach berichten und kann den Lesern die Möglichkeit lassen, selbst Schlüsse zu ziehen, ob sie eben eine Person als umstritten einordnen oder nicht. Das wäre meines Erachtens der bessere Weg.
Bei allem, was als umstritten bezeichnet wird, die Covid-Präparate sind es offenbar nicht.
Ich hatte es ja schon angedeutet, wir haben es mit einem weltanschaulich kontaminierten Journalismus zu tun, auf ganz vielen Ebenen. Und je politischer, je gesellschaftlich relevanter es wird, umso deutlicher wird das. Und dieses Thema Covid-Impfung ist natürlich sehr politisch und wir wissen auch, wie Medien sich ausgerichtet haben, wie sie sich inhaltlich positioniert haben. Sie haben sich wie so oft wieder einmal ganz stark an der Politik orientiert und ausgerichtet und dementsprechend kann diese Impfung für diese Medien, die so ausgerichtet sind, eben nicht umstritten sein. Natürlich ist diese Impfung, in dicken, fetten Anführungszeichen muss man das setzen, den Begriff umstritten. Aber das werden Sie natürlich nicht bei Spiegel, Fokus, Zeit oder sonst einem großen Mainstream-Medium lesen. Oftmals müssen wir in Medien feststellen, dass es eine Form der Pseudokritik gibt. Und ich würde genau die Zeichnung ja des Zeitpunktes des Boosters als umstritten von Seiten der Medien als eine Form der Pseudokritik bezeichnen. Das passt genau ins Bild.
Wer ist beteiligt an diesem Sammelband?
Das sind alles Personen, die in der Lage sind, Mainstream-Narrative grundlegend zu hinterfragen. Und damit tun sie genau das, was eigentlich Journalisten tun sollten. Journalisten sollten eine Distanz zum Objekt ihrer Erkenntnis haben, zum Objekt ihrer Berichterstattung und sie sollten grundlegend und grundsätzlich Wahrheiten, sogenannte Wahrheiten hinterfragen. Und all diese Personen, die in diesem Band vertreten sind, Professor Homburg, Ganser, ja, Herr Barb, Albrecht Müller von den Nachdenkseiten, Ulrike Gero und so weiter, all das sind Akteure und Personen, die Mainstream-Narrative hinterfragt haben und eben auch kritisch beleuchtet haben, sich eine eigene Meinung erlaubt haben. Und das ist heute eine Seltenheit. Wer eine vom Mainstream abweichende Meinung vertritt, muss aufpassen, dass er in der Öffentlichkeit nicht niedergemacht wird. Und diese Personen wurden massiv angegriffen. Natürlich muss man diese Personen als Beispiel verstehen. Es gibt ja noch viel mehr. Denken wir nur mal daran, was der Sängerin Nena passiert ist. Nena, eine bekannte Sängerin in Deutschland und vermutlich auch auf der Welt, hat sich kritisch gegenüber den Maßnahmen geäußert und auch sie wurde als umstritten bezeichnet und wurde von Medien regelrecht niedergemacht. Das heißt, es kann jeden treffen, unabhängig von seinem Beruf, sofern diese Person eine bestimmte Flughöhe in der Öffentlichkeit hat und sie es wagt, die Wahrheiten des Mainstreams grundlegend zu hinterfragen, werden sie angegriffen. Und ganz schnell kommt eben dieses Stigma, dieses Label, dieser Stempel ins Spiel. Und plötzlich sind die Personen, die eben noch völlig in Ordnung waren, als umstritten zu bezeichnen von Seiten der Medien.
Am Freitag sprachen wir mit Holger Zastrow über seinen Austritt aus der FDP. Zastrow war Mitglied des Bundesvorstands und 20 Jahre Landeschef der Sachsen-FDP. Den aktuellen Kurs der Partei kann und will er nicht mehr mittragen.
Ich hatte noch einen Twitter-Kanal, wo ich 3 Jahre nichts gemacht habe. Und nachdem ich früh eine Pressekonferenz hier nur mit Lokaljournalisten gemacht habe, denen ich sehr verbunden bin, weil ich ja in Dresden in der Kommunalpolitik fest verankert bin und das meine Ebene zurzeit ist, wo ich aktiv bin, und danach sofort eine Welle schon von diesem kleinen Pressegespräch losging, dachte ich mir oder wurde mir empfohlen, du musst deine Erklärung jetzt aber mal breit machen. Und da habe ich dann so über den Tag verteilt dann alle Kanäle, die ich irgendwie noch hatte, mal aktiviert. Das hat den Grund darin, dass mir das alles, meine Erklärung, die ich da geschrieben habe, 3 Seiten, hätte noch viel mehr schreiben können. Das ist alles aus einer Emotion herausgekommen, die ich am Montag hatte, als ich mir die Berichterstattung zur Bauerndemo vom Brandenburger Tor angeschaut habe. Und zwar komplett. Und für mich war das ein ganz entscheidender Tag schon vorher, weil ich länger mit dem Gedanken gespielt habe, ob die FDP noch meine Heimat ist. Christian Lindner sprach dort nie vor seinen Feinden, sondern er sprach vor Freunden, vor unseren Leuten. Da stehen die Leute, für die wir als FDP eigentlich Politik machen. Ganz, ganz viele Selbstständige. Es waren auch nie nur Landwirte da, sondern es waren ja Spediteure da, Gastronomen da, Handwerker da. Und er spricht zu unseren Leuten und findet so gar keinen Draht, findet überhaupt keine Sensibilität, die Leute anzusprechen. Und als er dann sagte, ja, er kommt aus einer Partei, die sich schon immer für den Mittelstand stark gemacht haben und die Tausenden dort haben gebuht aus voller Kehle, das hat mich körperlich angegriffen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal erleben muss, dass das, wofür ich selber, dass die Leute, für die ich selber Politik gemacht habe und immer gekämpft habe, dass wir die so komplett verloren haben. Und ich wusste in dem Moment, das ist vorbei, die werden wir auch nicht wieder zurückholen.
Wie steht Zastrow zur Befragung der FDP-Mitglieder hinsichtlich eines FDP-Austritts aus der Ampel?
Ja, die Befragung ist ja von vornherein ja nie ernst gemeint gewesen. Wie kann man eine Befragung machen, die zwischen den Feiertagen gestartet wird und dann am 1. Januar mittags beendet wird. Wir sind ja gewohnt in der FDP, dass wir wirklich für jede Kleinigkeit gibt es riesige Jubelmeldungen bei Facebook, bei Instagram, Internet, überall. Für diese Befragung wurde so gut wie nichts gemacht. Und das hat man auch gesehen. Es haben ja 2 Drittel nicht mitgemacht. Bei so einer wichtigen Frage, in so einer Situation, das ist kein gutes Ergebnis. Ich muss ehrlich sagen, wenn der Bundesvorsitzende schon vor dem Feststehen des Ergebnisses sagt, dass am Ende die Ampel sowieso vor bestehen wird und damit suggeriert, dass diese Mitgliederbefragung für ihn gar nicht wichtig ist. Ja, das spricht ja auch Bände und zeigt ja, welchen Stellenwert die Meinung der Partei noch für die Parteiführung hat. Ich bin ganz klar dafür, dass wir die Ampel verlassen, aber auch ich habe nicht mitgemacht. Erstens, weil das für mich die arbeitsintensivste Zeit ist. Ich veranstalte Weihnachtsmärkte und Silvesterveranstaltungen und sowas, das kommt noch dazu, weil ich gar keinen Sinn darin gesehen habe. Wenn ich ein Meinungsbild will, dann diskutiere ich das. Dann ist das Thema in der Partei, wie jedes andere Randthema groß gespielt wird. und wir immer mit den Themen nicht täglich versorgt werden, dann muss doch so eine Mitgliederbefragung auch etwas sein, wo man einen breiten Diskurs will. Ich nahm zur Kenntnis, dass sämtliche Funktionäre für den Verbleib in der Ampel waren. Ich nahm zur Kenntnis das, was Christian Lindner gesagt hat. Ja, dann brauche ich mich auch nicht mehr bemühen. Und ich glaube, das ging ganz, ganz vielen so, zumindest, dass meine Reaktion bekommen. Die haben alle gesagt, du, das macht doch gar keinen Sinn mehr. Das ist meine Begründung, warum so, so viele gar nicht mehr mitgemacht haben. Das ist auch ein Beleg für den Zustand unserer Partei. Ich kann auch die Frage nicht mehr beantworten, für wen machen wir gerade welches Angebot? Welche Zielgruppe, welche gesellschaftliche Gruppe mag das, was wir tun? Na, wer setzt jetzt auf die FDP? Und es ist in den letzten Jahren eine Zielgruppe nach der anderen, die uns mal sehr verbunden war, von der Stange gegangen. Das waren erst die Handwerker. Jetzt mit der Mehrwertsteuererhöhung zum Ende des Jahres sind es die Gastronomen gewesen. Jetzt sind es die Landwirte, da bleibt bald nichts mehr übrig. Das macht es mir schwer, die Strategie, die dahinter steht, überhaupt zu erkennen. Wir haben uns mit den Grünen auf eine Koalition eingelassen. Das ist schon mal für sich ein ganz mutiger Schritt. Ich verstehe, warum man ihn nach der Ankündigung bei der vorletzten Bundestagswahl gemacht hat und bin auch dafür, es zu probieren. Kann ja sein, dass ausnahmsweise auf der grünen Seite ein paar Pragmatiker sitzen. Aber spätestens vor einem halben Jahr hätte man doch merken müssen, dass es nicht geht. Die Grünen sind eine Gefahr für die Freiheit, eine Gefahr für die Liberale, für die freie Gesellschaft. Wir sind der Gegenpol der Grünen eigentlich, weil wir die Freiheit verteidigen müssen. Wir können mit der gesamten Bevormundungs- und Gängelungspolitik, die von den Grünen jetzt ins Land getragen wird, doch nicht mitgehen. Das geht doch nicht. Wir können doch nicht bar jeder Vernunft zum Beispiel eine Energiepolitik betreiben, die komplett gegen das spricht, für das wir sind. Kompromisse, ja, kann man mal machen. Aber das ist doch weit weg von einem Kompromiss. So, und die Leute, die uns gewählt haben, haben uns wegen Freiheit gewählt. Und unsere Zielgruppen, also im Mittelstand beispielsweise, die uns immer so ein bisschen mehr verbunden sind als andere, die erleben jetzt, dass wir unsere Grundsätze eingeben und für die Zielgruppen aber auch nicht rausholen. Also das ist für mich ist völlig fatal. Ich kann nicht erkennen, wohin das gehen soll. Und ich verstehe die Strategie nicht.
Die Handwerker demonstrieren gegen die deutsche Ampelregierung. Im hessischen Hanau rollte am Freitag ein Autokorso gegen Wärmepumpenpflicht, CO2-Abgabe und Teuerung. Organisiert wurde er unter anderem von unserem Gast Timo Fichtel, stellvertretender Obermeister der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik. Stimmt es denn, dass Heizungs- und Sanitärarbeiten deutlich teurer geworden sind?
Wir haben ja inzwischen ein sehr, sehr breites Feld, was wir abdecken. Und es zeigt sich auch ganz einfach, dass verschiedene Teilbereiche, die unser Tätigkeitsfeld umfasst, eigentlich schon gar nicht mehr existent sind. Also wenn wir hier in unserem Bereich von dem Teilbereich Neubau reden, das ist ein Markt, der ist nicht mehr existent. Also die Zinsen sind so hoch, die Leute können sich das überhaupt nicht mehr leisten. Die Baukosten sind so hoch. Weiter geht's mit den ganzen Bauträgergeschäften, also Bauträger, die irgendwo 1-2 Hektar, wie auch immer, erwerben und dort ganze Siedlungen hinbauen. Dieses Geschäft ist komplett tot. Die Sanierung von Bädern, dieser Markt ist zu 70-80% auch eingebrochen. Einfach mit dem Hintergrund, dass die Leute entweder so verunsichert sind, dass sie das Geld im Hause behalten oder bei den wahnsinnig hohen Preisen sich das einfach nicht mehr leisten können. Und das sind auch die Sachen, die bei diesen unserer Meinung nach sehr, sehr dilettantischen neuen Gebäudeenergiegesetz auch dazu beitragen, dass da unheimliche Kosten entstehen für den Kunden, weil das einfach alles überhaupt nicht durchdacht ist. Ich glaube, die Schnittstellen sind zum einen hier die allerletzte Teuerung, die wir hatten. Bei uns war das auch wirklich so, dass direkt Anfang Januar auch aufgrund CO2-Steuer und auch aufgrund der Maut direkt irgendwelche Teuerungen zu verzeichnen waren. Also es fängt bei den einfachsten Sachen an wie Müll. Da gibt es eine CO2-Steuer für unsere Müllentsorgung, weil der natürlich dann wahrscheinlich irgendwo verbrannt wird. Und es ist so, dass bei uns natürlich auch absolut die Bürokratie steigt und der Staat alles so kompliziert macht und uns auch ständig irgendwo durch seine Auflagen und komplizierten Gesetze und seine Bürokratie das Leben schwer macht. Und ich glaube, den Bauern geht das da ziemlich genauso. Da die Bauern jetzt den Protest gestartet haben, war das, glaube ich, so langsam der Tropfen, der das Fass ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat und auch für uns die Entscheidung zusammen mit meinem Kollegen, dem Obermeister, dass wir sagen, wir schließen uns da jetzt an. Also ich sehe da viele Schnittpunkte, die nicht nur die Bau- und die Handwerker, sondern auch der Rest der ganzen Wirtschaft hier in Deutschland noch hat. Da haben, glaube ich, alle ziemlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen, sei es die Energieteuerung, noch was alles an Bürokratie und Steuern da auf uns zukommt. Da sitzen, glaube ich, so ziemlich alle im Boot. Für mich ist so ein klassisches Beispiel, das betrifft jeden, der einfach mal in irgendeinen Discounter oder einen Einkaufsmarkt geht und dann mal schaut, was er an der Kasse da zu zahlen hat und im Endeffekt dort als Gegenwert in seinem Einkaufswagen hat. Ich würde das so in den Bereich Corona legen, als es losging mit vielen Teuerungen und gestörten Lieferketten. Da ging das Ganze so los, dass es dann, also mal davon abgesehen, dass es noch nie einfach war, ging das los, dass es immer schwieriger wurde. Es hat natürlich dann viele Sachen hinter sich gezogen, aber extrem wurde es noch letztes Jahr. Die Ankündigung des neuen Gebäudeenergiegesetzes oder sogenannten Heizungsgesetzes im allgemeinen Sprachgebrauch, das hat wirklich, wirklich viel durcheinander gebracht. Also die ganzen Märkte sind da wirklich durcheinander. Das, was die Politik damit erreichen will, schafft sie überhaupt nicht. Also Wärmepumpen wurden letztes Jahr gar nicht mehr so viel eingebaut und waren gar nicht so angefragt. Die Leute haben aus Angst einfach ganz viel Öl und Gaskessel eingebaut, um einfach diesem Gesetz aus dem Weg zu gehen und zu sagen, wir bauen jetzt nochmal eine neue Anlage ein, dann soll die halt erstmal laufen und wir haben mit diesem ganzen Gesetz nichts zu tun. Die Hersteller haben umgestellt auf die Wärmepumpenproduktion, gehen jetzt teilweise in Kurzarbeit, weil sie große Strecken haben, auf denen Wärmepumpen montiert werden, die sie aber nicht loswerden. Und das hat wieder dazu geführt, dass es ja letztes Jahr überhaupt keine Öl- und Gaskessel mehr gab. Also man bringt einfach den kompletten Markt da durcheinander. Und unserer Meinung nach, da wir uns ja die ganze Zeit mit Energie beschäftigen müssen, ist das auch alles einfach nicht zielführend gemacht. Es gibt da große Probleme. Was sich auch immer die Politik wünscht, es gibt ein paar Sachen auf diesem Planeten, das ist Chemie, Physik und Biologie, die lassen sich halt einfach nicht ändern. Und was man da propagiert, ist in vielen Teilen einfach aus den verschiedensten Gründen, sei es keine ausreichenden Stromzuleitungen, kein Platz, um irgendwo die Anlagen aufzustellen, in irgendwelchen Reihenhäusern, wo sie kleine Gasanlagen haben, unterm Dach, die dort jetzt im Moment für Warmwasser und Heizung sorgen, da können sie nicht einfach mal eine Wärmepumpe einbauen. Allein schon aus Platzgründen.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch in der nächsten Woche haben wir wieder spannende Themen für Sie. Unter anderem die Vorwahlen in den USA, Impfverträge und das geplante Altautoverbot der EU-Kommission. Wenn Ihnen heute noch der Sinn nach guter Musik steht, schalten Sie um 20.05 Uhr wieder ein zu einer neuen Folge von Argos Ohren. Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 27. Januar ab 5 Uhr morgens hören. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Meyer.
Mein Name ist Argonerd und ich würde euch gerne einladen, mit mir zusammen die vergangene Woche auf musikalische Weise zu betrachten. Der eine oder die andere kennt mich vielleicht schon von Twitter, wo ich unter anderem den Medien auf den Zahn fühle. Hauptsächlich poste ich dort Collagen von Artikeln oder Politikern, die mal so berichten. Je nachdem, wie es ihnen in den sogenannten Kram passt. In meiner Sendung Argos Ohren, jeden Samstag um 7:45 auf Kontrafunk, möchte ich einige Themen der vergangenen Woche vertonen und spiele dazu Lieder, die vielleicht nicht im normalen Radio zu hören sind. Truth. Schaltet doch heute Abend ein um 7:45 und begleitet mich dabei. Ich würde mich freuen. Euer Argo.